Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Schön, dass Sie bei unserem medizinischen Podcast wieder dabei sind. Ich bin Manuela Bauer und führe Sie heute durch das wichtige Thema Zahngesundheit und Prophylaxe bei Hund und Katze. Die Zahngesundheit unserer Haustiere wird oft unterschätzt. Viele Hunde- und Katzenhalter achten vor allem auf Fellpflege, Bewegung oder Ernährung. Die Maulgesundheit bleibt dabei häufig auf der Strecke. Dabei beeinflussen Zähne und Zahnfleisch maßgeblich das Wohlbefinden unserer Vierbeiner. Unbehandelte Zahnprobleme können nicht nur Schmerzen verursachen, sondern auch ernsthafte Folgeerkrankungen auslösen. Zahnprobleme früh zu erkennen, kann unseren Tieren Leid ersparen. Regelmäßige Kontrollen und eine gute häusliche Pflege sind dabei entscheidend. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Ingo Blanke über die wichtigsten Grundlagen, die häufigsten Probleme und praxisnahe Tipps für den Alltag. Hallo, Herr Blanke.
Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben an der LMU in München studiert und sind seit 2011 in der Tierklinik Oberhaching, wo Sie seit 2017 auch zur Klinikleitung gehören. Zusätzlich haben Sie 2017 die Leitung des Kleintierzentrums Starnberg, einer Zweigniederlassung der Tierklinik Oberhaching, übernommen. Seitdem wird die Zusammenarbeit beider Standorte kontinuierlich weiterentwickelt. 2023 haben Sie Ihren Fachtierarzt für Zahnheilkunde der Klein- und Heimtiere und bilden mittlerweile auch Fachtierärzte in diesem Bereich aus. Was sind denn die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen dem Kleintierzentrum Starnberg und der Tierklinik Oberhaching für die Patienten? Welche Synergieeffekte haben sich dadurch ergeben?
Ja, also zu der Zusammenarbeit kann man sagen, dass wir ja hier in Oberhaching letztendlich aus einer Kleintierpraxis entstanden sind. Das heißt, dass wir von jeher unser Haus einen sehr großen Eigenanteil an Patienten hat. Also wir bedienen nicht nur Überweisungspatienten, sondern haben insgesamt einen großen Stammanteil von Eigenklienten. Mhm. Und ja, wie das so ist, die Entwicklung, wir sind immer größer geworden, das heißt, der Klinikcharakter ist immer prägnanter geworden und so hat sich dann im Laufe der Zeit und mit meiner Klinikeinstieg ergeben, ob es nicht Sinn macht, nochmal ein praxisartiges Ambiente letztendlich zur Verfügung zu stellen für den Kundenstamm und das war so ein bisschen mit eine der Ideen für das Kleintierzentrum Starnberg, dass wir letztendlich tiermedizinische Leistungen auf Klinikniveau, aber eher im häuslicheren oder, praxisnäheren Ambiente anbieten, wo eben nicht so viel Durchlauf, nicht so viel Notfallsprechstunde, sondern tatsächlich mehr Zeit pro Patient angeboten werden kann. Und wie sind die synergistischen Effekte, wurde gefragt. Es ist natürlich so, aufgrund des Stammhauses hier in Oberhaching, wo wir ja Spezialisten in allen Disziplinen haben, können wir natürlich auf diese Expertise in Starnberg immer wieder zurückgreifen. Das heißt, wenn sich Fragestellungen aus einer einfachen Lahmheit ergeben, die dann doch weiterführen, vielleicht sogar in die Neurologie abdriften, statt die Orthopädie, haben wir da natürlich die Möglichkeit, sozusagen auf den Spezialisten in-house, wenn man so will, zurückzugreifen. Da sind wir dann in engem Kontakt mit den Kollegen aus Oberhaching, überweisen dann natürlich zwischen den Standorten auch hin und her und haben so versucht, natürlich unser Gesamtportfolio zu erweitern. Ich selber bin ja Tierzahnarzt, wie Sie schon angesprochen haben. Und es ist so, dass wir die Zahnabteilung letztendlich auf gleichem Niveau in beiden Häusern betreiben und tatsächlich auch Kollegen an beiden Standorten, sowohl hier als auch in Starnberg, genauso wie ich, an beiden Standorten praktizieren. Das heißt, die Zahnabteilung ist, denke ich, über die Maßen eine Abteilung, die an beiden Standorten in gleichen Maßen agiert, wobei man sagen muss, sehr große kieferchirurgische Eingriffe eher in Oberhaching stattfinden, weil wir hier eben die stationäre Versorgung auf sehr hohem Niveau haben im Vergleich in Starnberg, wo das alles etwas rudimentärer ist im Verhältnis.
Wie ist denn Ihre Erfahrung? Achten die Tierbesitzer und Tierbesitzerinnen auf die Zähne ihrer Tiere oder sind die da ein bisschen schlampig, sage ich jetzt mal?
Also man muss ganz klar sagen, dass, denke ich auch durch die Medien, dass die Zahngesundheit oder die Zähne beim kleinen Tier schon etwas mehr in den Fokus gerutscht ist im Vergleich zu früher, zu Beginn meiner tierärztlichen Tätigkeit. 2011 haben wir eben besprochen, da waren Zähne eigentlich noch überhaupt kein Thema, wenn nur spezielle Zahnerkrankungen, die dann wirklich zum Leiden der Tiere sozusagen fördergründig oder zum Aufhören des Fressens geführt haben. Ansonsten war das eher ein Randthema. Man muss aber sagen, im Zuge der medialen Aufklärung ist es schon so, dass die Zahngesundheit immer mehr und mehr in den Vordergrund rutscht. Gerade ich natürlich im Spezialgebiet habe natürlich den Eindruck, dass das sehr präsent ist, bin mir aber sicher, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist.
Ja. Ja, ich denke zum Beispiel Zähneputzen von Hunden und Katzenzähnen, das ist, gibt es glaube ich noch nicht so lange. Da haben glaube ich manche ein bisschen irritiert erstmal reagiert.
Ja, das ist natürlich immer ein Thema. Es ist mitunter nicht so einfach, das ist mir natürlich auch bewusst. Aber man muss ganz klar sagen, in der Tiermedizin kann das Rad nicht neu erfunden werden. Also der Goldstandard ist das Zähneputzen, deswegen verbringen Sie und ich jeden Tag viel Zeit damit. Ja, wie denke ich hoffentlich alle anderen Hörerinnen und Hörer hier des Podcasts und entsprechend sind die Grundlagen der Prophylaxe in der Tierzahnheilkunde natürlich die gleichen wie in der menschlichen Zahnheilkunde. Das heißt, die Prophylaxe von Zahnbelägen ist der Grundstein für eine gute Zahngesundheit. Mhm. Ja, wobei natürlich schon Unterschiede bestehen, aber mir ist natürlich bewusst, dass Zähneputzen mitunter eine Herausforderung darstellen kann und entsprechend gibt es auch andere Produkte, auf die man zurückgreifen kann, die einen da unterstützen, aber ersetzen tut nichts das Zähneputzen. Also das ist die Nummer eins, das mechanische Abreiben der Zähne. Es gibt leider bis heute nichts Besseres.
Okay. Ich habe ja eingangs schon gesagt, die Zahngesundheit ist deshalb so wichtig, weil einfach Erkrankungen auftreten können. Was sind denn das für typische Erkrankungen?
Also es ist so, dass die Zahngesundheit eben nicht nur lokal in der Maulhöhle Probleme verursacht, sondern diese Plaque-Belege sind bakterielle Belege an den Zähnen, die im Kontakt mit dem Zahnfleisch zu Entzündungsreaktionen führen. Und auf diesen Entzündungen wird massiv drauf rumgekaut. Das heißt, zu der Zeit der Mastikation, wie wir das nennen, also des Kauens, wird diese Entzündung richtig schön durchgewalkt und entsprechend gut durchblutet. Und so werden Entzündungsbestandteile mit jedem Kauvorgang in den gesamten Körper abgeschwemmt. Und neben diesen Entzündungsprodukten, je nachdem, wie weit fortgeschritten eine Zahnerkrankung ist, eben auch Bakterien. Und das weiß jedes Kind, dass Bakterien in der Blutbahn nichts Gesundes sind. Und es gibt große wissenschaftliche Studien, die eben belegen, dass eine schlechte Zahngesundheit die Lebensspanne eines Patienten massiv vermindert, weil es eben zu, wie soll man das sagen, abgeschwemmten Organkrankheiten letztendlich, also zu Infektionen an den inneren Organen führt. Ich als Kind bin damit groß geworden, schlechte Zähne machen schlechtes Herz, so als Spruch, bei den Menschen.
Ich kenne nur Karius und Baktus.
Ja, das ist auch ein Thema, was wir in der Tierzahnheilkunde eben nicht so sehen. Man muss ganz klar sagen, also diese Bakterien sind in der Hunde- und Katzenmaulhöhle nicht heimisch und Karies und Baktus, wenn sie denn mal in seltenen Fällen vorkommen, sind letztendlich Zoonosen, das heißt Bakterien aus der Maulhöhle von Herrchen und Frauchen.
Wie kann man denn als Tierhalter Symptome oder Anzeichen erkennen, außer dass der Hund jetzt vielleicht weniger frisst oder die Katze, weil er Schmerzen hat? Gibt es noch andere Symptome?
Also ich denke immer, wenn ein Tier anfängt, weniger schlechter oder unsauber zu fressen aufgrund von Zahnbelag oder Zahnproblemen, ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Ich denke, erstes Anzeichen für Zahnprobleme sind A, Zahnbeläge, also ein übermäßiger Zahnbelag, sollte nicht vorhanden sein, geschweige denn Zahnstein. Ja, Zahnstein ist tatsächlich verkalkter Zahnbelag, der professionell entfernt werden muss. Das heißt, hier wird eine Ultraschallreinigung durchgeführt werden müssen, wie bei uns Menschen eben auch. Letztendlich denke ich, das Kardinalsymptom und erste Anzeichen ist ein übermäßiger Maulgeruch. Es gibt viele Anekdoten zu, der hat es am Magen oder so etwas. Ein Maulgeruch bei Hund und Katze, ein übermäßiger, ist zu 98% ursächlich durch eine Entzündung in der Maulhöhle.
Bei der Katze manchmal auch die Nieren.
Natürlich, Azotemien, ja, Leber-Nieren-Erkrankungen können auch riechen und auch aus der Maulhöhle riechen. Aber letztendlich ein azotemischer Geruch, das ist ja...
Geruch.
Genau, ist ein ganz anderer Geruch. Azotemie ist ja, riecht, sage ich jetzt mal, wie Harn, wie Urin. Und das, der klassische Maulgeruch bei Hund und Katze, das ist eben ein Parodontitis-Geruch. Ja, also das, was die meisten Leute verwechseln. Aber natürlich, es gibt auch andere organische Erkrankungen, die zu Maulgerüchen führen können, aber das Primäre sind leider massive Entzündungen im Bereich des Zahnhalteapparates.
Ab welchem Alter sollte man denn schon auf die Zähne achten?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Eigentlich schon das erste Mal im Welpenalter, ob eben alle Milchzähnchen so angelegt sind, wie sie sein sollten und dass sie normal okkludieren. Ja, es kommt oft leider schon im Welpengebiss, Milchzahngebiss dazu, dass Zähne fehlgestellt sind und sich die Patienten einbeißen. Das heißt, mit jedem Maul- und Kieferschluss eine Schmerzhaftigkeit verursachen, was dann natürlich im Laufe des Erwachsenwerdens eben zu einem Schmerz- und Vermeidungsverhalten führt, sodass es möglicherweise unmöglich wird, demjenigen dann hinterher noch am Kopf, ans Maul, ins Maul zu fassen. Dann der nächste kritische Zeitpunkt ist der Zahnwechsel.
Ja, das der findet wann statt nochmal?
Ja, in der Regel so um den sechsten Monat. Ja,
Hund und Katze?
Bei Hund und Katze. Bei kleinen Rassen kann es schon fünfte, ja, oder auch bei großen Rassen. Also es gibt Patienten Frühreife, die schon im fünften Monat anfangen, welche die spät wechseln. Ja, aber Faustformel um den sechsten Lebensmonat sollte der Zahnwechsel stattfinden. Und hier ist es eben wichtig, dass auch da keine Zähne zeitgleich, also Milch und bleibender Zahn in der Maulhöhle stehen, ja, dass der eine auf den anderen folgt, weil der bleibende Zahn löst die Wurzeln des Milchzahnes auf und wenn das nicht stattfindet, kommt es eben zu einer Verlagerung des bleibenden Zahns, das heißt, der eruptiert oder kommt an einer falschen Stelle und es führt dann zu Fehlstellungen, wie bei uns, was möglicherweise kieferorthopädische Eingriffe vonnöten macht. Und hier ist wieder das Gleiche. Desto früher wir hier behandeln können, desto besser. A, kommt es nicht zu einem Vermeidungsverhalten, zu Schmerzverhalten bei den Tieren. Und B, während die Zähne eruptieren, lassen sie sich in ihrer Lage noch leicht dirigieren. Also das heißt, wenn wir kieferorthopädische Maßnahmen durchführen müssen, tun wir uns sehr viel leichter, wenn der Zahn noch im Wachstum ist, als wenn der Zahn schon seit Monaten an der Stelle steht, weil dann müssen andere Bewegungsmaßnahmen, ja, wir kennen das von Kindern, wo Zahnspangen, feste Zahnspangen über Monate, wenn nicht sogar fast Jahre, letztendlich verbleiben müssen, um die Zähne in die richtige Position zu bewegen. Wir versuchen natürlich möglichst kurze Behandlungszeiten zu haben, weil immer eine kieferorthopädische Behandlung eine Kauvermeidung oder ein Kaufverbot beinhaltet, was natürlich gerade für den zahnwechselnden Patienten eine wahnsinnige Herausforderung sein kann.
Das heißt, man sollte als Halter während des Zahnwechsels zur Kontrolle kommen.
Absolut, ja. Also wir sind, oder ich rate jedem, um den sechsten Monat vorstellig zu werden. Die größten Probleme, die wir in der Kieferorte oder die meisten Probleme, ist tatsächlich der Wechsel der vorderen Eckzähne, der Canini, dass es hier zu Malokklusionen kommt. Da sollte man tatsächlich einmal den Spezialisten aufsuchen oder den Tierarzt und kontrollieren lassen, dass alles regelgerecht wechselt und eruptiert, so wie es sein sollte, dass es da nicht zu Fehlstellungen kommt.
Mhm. Genau. Sie hatten kurz gesagt, der Zahnwechsel findet unterschiedlich nach großen oder kleinen Rassen statt. Gibt es denn auch Rassen, die mehr zu Zahnproblemen neigen?
Also ja, es gibt prädisponierte Rassen. Ich denke, relativ, um es zusammenzufassen und niemanden zu diffamieren, ist es so, dass tatsächlich Rassen, die sehr feine und dünne Knochenstrukturen haben, ja, wie beispielsweise so ein Windhund, sehr schnell dazu neigen, wenn sie eine Parodontitis haben, dass eben sensible Strukturen wie die Furkation, also der Zahnzwischenraum zwischen zwei Zahnwurzeln eines Zahns, dass die freigelegt werden und so dann schnell zum ja, als Extraktionsgrund sozusagen gelten, dass man so einen Zahn extrahieren muss. Ja.
Okay. Bei der Katze?
Bei der Katze ist es so, dass wir keine wirklichen Rassepredispositionen sehen. Hier bei der Katze ist es so, dass wir insgesamt weniger Parodontitis als mehr Zahnresorptionsstörungen haben. Ja, es gibt ja eine spezielle Erkrankung, die bei der Katze auftritt, dass die Katzen eben ihre Zähne resorbieren, sprich auflösen. Es beginnt meistens im knöchernen Bereich und frisst sich dann in den Sulkus oder in die Krone, einfach gesagt, hinvor. Und sobald es eben mit der Maulhöhle in Kommunikation tritt, fängt es an, schmerzhaft zu werden für die Katze. Und wir sehen es über alle Rassen hinweg. Manchmal kann man den Eindruck haben, dass bestimmte Rassekatzen prädisponiert sind. Statistisch lässt sich das aber nicht beweisen.
Okay. Gibt es denn eine Pi mal Daumen, Faustregel, wie oft man überhaupt zum Kontrollieren kommen sollte?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Ich finde, bei jedem Tierarztbesuch, also früher war es so, dass man sein Tier einmal jährlich zumindest impfen musste. Das ist heute mit den modernen Impfstoffen nicht mehr der Fall, dass man jedes Jahr zur Impfung muss. Wir empfehlen eine Vorsorgeuntersuchung. Ich denke, einmal im Jahr gehört ein Tier einem Tierarzt vorgestellt. Und bei dieser allgemeinen Untersuchung, beim allgemeinen Check-up sollte in jedem Fall auch immer die Maulhöhle mit angeschaut werden und dem auch entsprechend Gewichtung gegeben werden. Wenn da Veränderungen sind, sollte geraten werden, dass man da professionell reinigt. Ja.
Also man muss nicht immer professionell reinigen, wenn die Zähne gut geputzt wurden, oder?
Genau, es gibt Hunderassen, absolut. Wenn wir keinerlei Pathologien, keine Erkrankungen sehen, muss nicht jedes Jahr eine Zahnreinigung erfolgen. Also das ist wirklich davon abhängig, wie gut die, die häusliche Pflege ist, ja, oder es hat auch viele andere Einflussfaktoren, der Speichelfluss, das Kauverhalten natürlich. Ja. Und sobald Pathologien vorhanden sind, kommt es in dem Bereich häufig zu einer Kauvermeidung. Wenn wir sehen, dass an einer Stelle mehr Zahnstein ist als auf der anderen Seite, ist das gerne ein Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann muss natürlich etwas genauer hingeschaut werden.
Wie kann ich mir denn so eine professionelle Zahnreinigung vorstellen? Ist es mit Ultraschall? Muss das Tier der Narkose gelegt werden?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir hier in Europa nicht ganz so große Probleme damit haben, aber wir wissen von den amerikanischen Kollegen, dass es viele Groomers, also das in Amerika sind das die Hundefriseure, eben auch Zahnsteinentfernung bei wachen Tieren machen. Ich habe tatsächlich in den vergangenen Monaten auch ein paar Fälle gehabt, wo das gemacht wurde. Und das ist etwas, was von dem absolut abzuraten ist, weil Zahnstein ist kein Problem der Zahnkrone, muss man wissen. Der Zahnstein beginnt im Sulkus, das heißt in dem in Anführungsstrichen physiologischen Bereich der Zahntasche sozusagen. Ja, Tasche ist eigentlich schon eine Pathologie, aber jeder Zahn hat eine gewisse Bereich des Zahnhalses, der eben von Schleimhaut überdeckt ist. Und es geht genau um diesen Zahnbelag und Zahnstein, der da vorhanden ist. Und den kann man am wachen Tier einfach nicht entfernen, weil man muss wissen, die Parodontitis ist die Entzündung des Zahnhalteapparates. Also der Zahnstein, streng genommen, der auf der Krone sitzt, der sieht nicht schön aus, aber der macht keine Entzündung und keine Krankheit, sondern es ist der, der im Zahnfleisch sitzt, und wenn der nicht mit entfernt wird, und das geht eben nur in Narkose, dann haben wir nichts für diese Erkrankung getan. Und warum ist das Ganze? Ich hatte es gerade erwähnt, dass ich auch schon Patienten hatte und es unheimlich die Situation verkompliziert. Wenn diese Zähne oberflächlich sauber gekratzt werden, sieht es von außen auch für den Spezialisten oder den Tierarzt aus, als hätte der Hund wunderbare Zähne. In Wirklichkeit brodelt es aber unter der Oberfläche, also unter der Schleimhaut. Das heißt, wir haben mitunter massivste parodontale Entzündungen an ansonsten zahnsteinfreien Zähnen, was dann natürlich für den Betrachter irgendwie nicht zusammenpasst. Und es kommt mitunter dazu, dass man dann, wenn man das über Jahre hat machen lassen, dann zum Spezialisten kommt, der dann die erste Röntgenaufnahme anfertigt, und dann kommt das böse Erwachen, dass dann über die Hälfte des Zahnhalteapparates so durch der Entzündung anheimgefallen ist und der Zahn eigentlich nicht mehr zu retten ist, obwohl die Zähne super sauber aussehen und man hat vielleicht mitunter viel Geld investiert, das entfernen zu lassen. Also dementsprechend ist von einer wachen Zahnreinigung dringend abzuraten. Auch in letzter Zeit gibt es immer wieder tolle Angebote auf bestimmten Online-Plattformen für professionelle Zahnreinigungsgeräte mit Ultraschall, die der Besitzer bei seinem eigenen Tier anwenden kann. Also davon ist ganz, ganz dringend abzuraten. Ultraschallgeräte, jeder kennt es von seinem Zahnarzt, werden mit ganz viel Wasser betrieben, um eben Kühlung zu generieren. Ja, jeder kennt die Herdplatte, die 100 sehr stark vibriert, und durch die Vibration entsteht sehr viel Hitze, und genauso ist es bei Ultraschall. Das heißt, diese Geräte machen massive Hitzeentwicklung am Zahn und können verletzen bis hin zum Absterben des Zahns führen, also die Zahnwurzel zum Absterben bringen durch die Erschütterung. Also dementsprechend bitte die Finger von solchen Ultraschallreinigungsgeräten, die ohne Wasser betrieben werden. Also das sollten wirklich professionelle Geräte sein, und die sollten nur unter Allgemeinanästhesie angewendet werden, sodass eben auch der Zahnstein im Bereich des Sulkus oder der Zahntasche entfernt wird.
Da darf ich Ihnen gar nicht erzählen, wie vor 20 Jahren die Zahnsteinentfernung meiner Katze ablief.
Ja, also ich natürlich kenne Berichte und weiß auch, wie das früher alles gelaufen ist. Ich meine, man muss ganz klar sagen, es gibt heute ganz klare Richtlinien, Guidelines für die Anästhesie, ja, dass sowas immer intubiert stattzufinden hat, gerade Maulhöhleneingriffe, weil nämlich viel Aerosol entsteht, viel Flüssigkeiten, der Zahnstein selber, was verschluckt, aspiriert, eingeatmet werden kann. Also da gibt es heute ganz klare Richtlinien.
Standards, ja. Mhm.
Genau, Standards für die Anästhesie. Es gibt Standards für die Zahnheilkunde und eine professionelle oder richtig gemachte Zahnbehandlung bei der Katze ohne Röntgen ist heute obsolet. Wir wissen, dass die Katzen eben zu diesen Resorptionen neigen, die im Zahnhalteapparat, also im Knochen, stattfinden. Das heißt, ohne Röntgenbild haben wir nur die Hälfte der Miete. Ja. Also es ist genauso, wie wir alle vom Humanzahnarzt wissen, dass da dieses DVT um unseren Kopf fährt. Das macht auch eine Röntgenaufnahme von allen Zähnen. Man schaut sich die an und vergleicht dann letztendlich die Röntgenbefunde mit den Befunden aus der Maulhöhle und kombiniert dann den Befund, entscheidet für jeden einzelnen Zahn, was zu tun ist. Und genauso kann man sich es bei uns vorstellen. Das Tier wird in Narkose gelegt. Nachdem es anästhesiert wurde, werden Röntgenaufnahmen von den Zähnen angefertigt. Jeder Zahn wird einmal abgelichtet, dann wird der Zahnstein professionell entfernt, dann werden die Zähne sondiert und dann werden die beiden Befunde, Röntgen und Sondierungsbefund, miteinander verglichen, und dann wird für jeden einzelnen Zahn eine Diagnose gestellt und die entsprechend behandelt.
Mhm. Und bei einer Zahnoperation oder Entfernung läuft es ähnlich ab, ne? Auch eine Narkose und... Ja,
genau, also wenn man so will, ist es so, wir sind natürlich auch nicht scharf drauf, unsere Patienten mannigfaltig in die Narkose zu legen. Hier im deutschen Sprachraum ist es so, dass wir zumeist versuchen, die Diagnostik und die Reinigung mit der Operation, wenn vonnöten, zu kombinieren. Also wir machen es in der Regel so, dass alles in einem Termin stattfindet. Das heißt, wenn wir nicht große kieferchirurgische Maßnahmen, ja, Tumoroperationen oder so etwas durchführen müssen, versuchen wir alles in einem Termin. Bei großen Tumoroperationen machen wir gerne gestagte Eingriffe, dass wir wirklich wissen, welcher Tumor. Erster Eingriff ist Bildgebung und Biopsie, zweiter Eingriff ist dann die Operation, die nötig ist, nachdem man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ja, bei Tumoren, wir gucken ja nur von außen drauf, wir wissen nicht, wie bösartig der ist, was noch alles und welche Abstände eingehalten werden müssen, um ihn im Gesunden zu operieren. Dementsprechend sind für uns eigentlich ausschließlich die gestagten, also die Eingriffe, die zwei Anästhesien benötigen, in der Regel Tumoroperation oder bei großen Kiefertrauma, also großen Unfallgeschehen, wo man dann erstmal vielleicht den Kieferschluss wiederherstellt und dann beim zweiten Mal mögliche, ja, weiß ich nicht, was man macht, Frakturversorgung oder so, ja, genau. Mhm.
Kommen wir zur Prophylaxe. Ich bin heute mit einer älteren Hundedame hier und ich würde nicht sagen, man hat es versäumt, die ist im Tierschutz lange gewesen, hat auf so einem Hof irgendwie in Portugal ewig gelebt und also das geht mit dem Zähneputzen jetzt nicht mehr. Das muss man ja so früh wie möglich, am besten mit den Welpen schon anfangen, ne? Wie steigt man da ein?
Also ist absolut richtig. Natürlich, desto jünger die Patienten sind, haben wir den schon auch den Eindruck, dass es leichter ist, den beizubringen. Aber wir haben auch Patienten und Klienten, die es geschafft haben, ihren weit über 10 Jahre alten Tieren Zähneputzen beizubringen. Wichtig ist, denke ich, dass man das für das Tier so angenehm wie möglich gestaltet und sich sukzessive ranwagt. Also ich empfehle immer, eine sehr schmackhafte Zahnpasta auszuwählen.
Leberwurst?
Ja, man kann auch mit Leberwurst starten, absolut.
Ich glaube, es gibt Leberwurstgeschmack.
Ja, absolut. Ja, absolut. Es gibt ziemlich alle Geschmacksrichtungen, ja, von Geflügel über ja, jede Fleischsorte, die man sich erdenken kann. Dass man da schaut, dass man eben wirklich erstmal mit dem Finger das über den Finger gibt, abschlecken lässt. Wenn das funktioniert, anfängt mit dem Finger ins Mäulchen reinzurutschen und dann nach einer Woche, paar Tagen, vielleicht sogar 2 Wochen, je nachdem, wie schwierig das sich darstellt, sukzessive mehr will, mehr putzt, ein bisschen in den Mund umherfährt, dann der nächste Schritt möglicherweise ein Fingerling zu benutzen. Ja, es gibt diese Stofffingerlinge, die man zum Putzen benutzen kann. Und wenn der Hund das mit der leckeren Zahnpasta als ja, was positiv empfindet, dann kann man vielleicht den nächsten Schritt wagen und auf die Zahnbürste wechseln, was sicherlich immer sehr behutsam und als letztes erfolgen sollte, weil wenn man mit der Zahnbürste bei Abwehrbewegungen an die Schleimhäute stößt, kann das sehr unangenehm sein und dann führt es natürlich zu einer Abversion des Patienten.
Ich glaube, da gibt es auch Ultraschallzahnbürsten.
Ja, absolut. Es gibt auch elektrische, ja, also die vom Prinzip funktionieren die alle genau wie in der Humanmedizin. Ja, es geht tatsächlich am Ende des Tages um das mechanische Abbürsten der Zähne. Die Zahnpasten sind im Grunde genommen Schleifpasten, manchmal mit Enzymkomplexen, die ein bisschen nachhaltig wirken sollen. Es ist so, dass die Ultraschallzahnbürsten nur mit einem bestimmten Ultraschall-Zahnbürsten-Zahngel verwendet werden können, weil in diesem Gel befinden sich kleine Kügelchen, die in Schwingung geraten und die tun den Putztrick. Also so eine Ultraschall-Zahnbürste ist anders wie das, was wir in der Humanmedizin haben, wir häufig Schallzahnbürsten. Das heißt, die humanen Schallzahnbürsten haben eine Vibration. Die Ultraschallzahnbürste, die in der Tiermedizin verwendet wird, da bewegt sich nichts. Also das heißt, sie halten die Bürste einfach an den Zahn und man hat von außen das Gefühl, da tut sich gar nichts. Das Einzige, was stattfindet, dass in der Pasta die Kügelchen in Schwingung geraten und so der Reinigungseffekt stattfindet. Man muss ganz klar sein, ich finde, die mechanische Putzvorgang steht deutlich vor der Ultraschallzahnbürste, also die funktionieren gut, die sind sehr gut getestet, aber man muss ganz klar sagen, das ist schon eine gewisse Investition und wenn man mit dem Hund gar nicht ins Maul fassen soll, glaube ich, ist das verschwendetes Geld möglicherweise.
Ja, Stichwort, wenn er sich gar nicht ins Maul fassen lässt, was mache ich denn dann? Bringen denn diese ganzen Dentalsticks und Kauartikel, bringen die was?
Absolut, also die Studienlage zu den Dentalprodukten sind sehr gut und hier zählt wieder der Grundsatz, viel hilft viel. Das heißt, die Dentalfutter, wir empfehlen zertifizierte Produkte. Ja. Es gibt diese ein Veterinary Oral Health Council, das ist eine Vereinigung von Tierzahnärzten, die sich in den USA zur Aufgabe gemacht haben, Produkte unabhängig zu testen. Also wir empfehlen zertifizierte Produkte und da ist es so, dass die Dentalfutter am besten abschneiden in diesen Studien, weil natürlich der Hund über den Tag gesehen mehr Futter kaut als den einen Kaustick, den er bekommt. Denn auch die Kausticks haben Kalorien, also alles, was für die Zähne gut ist, ist möglicherweise nicht für die Taille gut. Deswegen, da muss man auch sich am Riemen reißen, auch wenn man möchte, dass der Hund gut Zähne putzt, kann man ihm sicher nicht 5, 6, 7 solche Stangen füttern. Dementsprechend ist der Rat eigentlich, das Dentalfutter zu füttern, wenn es nicht andere Anforderungen an Futter gibt, ja, also natürlich um Futtermittelunverträglichkeiten und so weiter, das muss berücksichtigt werden, dann sind möglicherweise Kauartikel eine Alternative.
Gibt es denn neue Entwicklungen oder Trends in der tierärztlichen Zahnmedizin?
Ja, Entwicklungen und Trends, also was die Zahnpflegeprodukte anbelangt, dadurch, dass tatsächlich in der Prophylaxe das mechanische Abbürsten der Zähne das Nonplusultra ist, gibt es da meines Erachtens nicht so viel Neues. Es gibt natürlich Wasserzusätze, es gibt Sprays etc., wo man aber wirklich aufpassen muss, weil es wirklich viele schlechte Produkte am Markt gibt, die eben über Säure arbeiten. Ja, ähnlich wie diese Ultraschallprodukte, über die wir am Anfang gesprochen haben, ist es so, dass die Säuren eher den Zahnschmelz schädigen, ja, so wie wir aus der Human...
Was sind das, Sprays oder?
Ja, es gibt Sprays, die häufig nur mit pflanzlichen Bestandteilen beworben werden, ja, die auch alle sicherlich einen Sinn und Nutzen haben, aber am Ende sind diese Produkte häufig fermentiert, was dazu führt, dass sie eine Säure bilden und die Säure entkalkt den Zahnbelag, das heißt, die funktionieren auch. Große Nachteil, sie entkalken genauso das Zahngewebe, die Zahnhartsubstanz und machen die Oberfläche poröser und das wollen wir natürlich nicht.
Ja, den Schmelz.
Genau, den Zahnschmelz poröser. Wir sind ja eher der Auffassung, wenn die professionell gereinigt wurden, das zu polieren, sodass so schnell nichts wieder anhaftet letztendlich. Andere Trends, vielleicht in der Zahnheilkunde selber. Ich hatte eben von der humanen Medizin und dem DVT gesprochen, das heißt diesen Panorama-Röntgenaufnahmen, die es heute gibt. Und ja, genau solche Geräte verwenden wir heute auch in der Tiermedizin. Wir haben bei uns im Haus tatsächlich sogar zwei dieser Geräte, eins in Starnberg und eins hier in Oberhaching. Das sind die sogenannten Combeam-CTs, ja, das heißt, das sind hochauflösende Computertomographen, die eben ein wahnsinnig hochauflösendes CT des Zahnhalteapparats machen, was ein konventionelles, normales CT eben nicht leisten kann, dass man auch wirklich hier die Zahnstrukturen und umgebenden Strukturen exzellent beurteilen kann.
Gibt es Tierversicherungen, die Zahnprophylaxe übernehmen?
Ja, absolut. Also es ist das kommt ganz auf den Versicherungsbetrag an. Tierversicherungen sind ja alles Privatversicherungen, das heißt, es gibt Tarife, die Prophylaxemaßnahmen bis zu einer bestimmten Summe oder sogar ungedeckelt übernehmen, selbstverständlich. Und ja, wir würden auch immer empfehlen, eine Versicherung mit eben Zahnprophylaxe, die das einschließt, abzuschließen. Weil insbesondere, also man kann heute sagen, Sie hatten eben zu Anfangs nach bestimmten Hunderassen und Katzerassen gefragt. Wir können ganz klar sagen, die Studienlage gibt her, dass Hunderassen unter 10 Kilo einmal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung gehen sollten, weil eben da es wahnsinnig schnell zum Zahnverlust geht, weil leider die Zähne nicht auf dem gleichen Gencode liegen wie der Knochen. Das heißt, wir haben häufig sehr große Zähne in sehr wenig oder sehr kleinem Knochen sitzen bei kleinen Hunden und so kommt es da dann tatsächlich schneller zum Zahnverlust als bei großen Patienten. Und deswegen ist die Statistik tatsächlich, dass alle 9 Monate eine professionelle Zahnreinigung unter Vollnarkose stattfinden sollte bei Patienten unter 10 Kilogramm.
Was sind denn Ihre wichtigsten Tipps, die Sie unseren Tierhaltern auf den Weg geben wollen, Herr Dr. Blanke?
Also ich denke, wichtig ja, für meine Profession gesprochen, suchen Sie einen Spezialisten auf, der die Tiere die Zähne Ihres Tieres begutachtet. Ja, Sie würden auch nicht zu Ihrem Hausarzt gehen und sagen, da hinten rechts der Zahn, irgendwas stimmt da nicht. Sie gehen auch zu einem Zahnarzt. Also bitte gehen Sie zu Spezialisten und lassen Sie die Maulhöhle Ihres Tieres untersuchen. Und das Zweite, die Prophylaxe ist der Schlüssel zur langfristigen Zahngesundheit. Das heißt, investieren Sie in gute, zertifizierte Dentalprodukte, kümmern Sie sich um eine häusliche Zahnpflege, die natürlich Ihnen, Ihrem Lebensalltag und zu Ihrem Tier passen muss.
Ich glaube, sie hat gesagt, wir sollen jetzt zum Schluss kommen. Machen wir auch. Vielen Dank für die wertvollen Tipps, Dr. Blanke. Ja, im Grunde ist es wie bei uns Menschen. Am besten, man gewöhnt sein Haustier so früh wie möglich an die regelmäßige Zahnpflege und lässt die Zähne auch regelmäßig von einem Tierarzt kontrollieren. Dann können sie auch bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Bei uns geht's im Dezember weiter mit einem Ernährungsthema. Übergewicht bei Hund und Katze über gute und schlechte Leckerlis. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und bis dahin Zähneputzen nicht vergessen. Tschüss, ciao und servus. Tschüss, Herr Dr. Blanke.
Wiederschauen, vielen Dank.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.